philosophische Podcast.
Sinne füttern den Verstand. Mit Nikolai Woidko
und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Das folgende Gespräch mit René Stein haben wir bereits Ende 2021 geführt. Zu diesem Zeitpunkt waren René und sein Team noch mit den letzten Vorbereitungen zur Eröffnung seines Restaurants Tisan in Nürnberg beschäftigt. Mittlerweile hat das Tisan eröffnet und wir konnten viele Details, die gleich im Gespräch erwähnt werden, selbst erfahren und mit allen Sinnen genießen. Es lohnt sich. Doch ohne weiter auszuschweifen, hier nun das Gespräch, wie wir es vor einigen Wochen aufgenommen haben. Heute bei uns im Studio René Stein, ein junger alter Hase. Nick, stellst du ihn kurz vor?
Ja, sehr gerne. René ist wirklich jung, noch keine 40, aber schon fast ein Vierteljahrhundert erfolgreich beruflich am Herd. Du bist in Hagen geboren und bist ein Kind des Ruhrgebiets und hast lange Zeit gar nicht gewusst, dass du Koch werden willst. Mhm. Wie kam es denn trotzdem dazu?
Das war tatsächlich so ein Praktikum, was mich dazu gebracht hat. Ne? Ich wollte immer was mit den Händen machen. Wollte eigentlich tatsächlich Dachdecker werden. Fand ich richtig cool. Also ich glaube, das Handwerkliche, und ich fand die Klamotten auch sehr cool. Bei uns in der Stadt haben die wirklich diese Zimmermannstrachten so angehabt. Ne? Das fand ich irgendwie cool.
Zimmermann oder Dachdecker?
Nee, also die haben ja, glaube ich, dann im Prinzip diese gleichen Trachten. Also Ich möchte mich da jetzt nicht festhalten, aber weißt du, diese Kordschlaghosen da irgendwie, diese Westen und so. Aber ich habe halt extreme Höhenangst. Und von daher wäre das Dachdecker wäre nichts gewesen für mich. Und dann habe ich mal ein Praktikum in einer Küche gemacht. Und das hat mir ganz, ganz gut getaugt. Und dann habe ich mich für eine Kochlehre entschieden.
Und hast dich dann einfach irgendwo beworben oder hast du das ausgesucht?
Das war eher, weil mein Papa hat das ausgesucht. Das war der Robin Müller, war damals der Hoteldirektor in dem, das war das Landhaus Dieburg in Dortmund. Und der war Kunde bei meinem Papa. Mein Papa war Friseur und die haben das dann irgendwie untereinander ausgemacht und dann hat er mich darüber geschickt quasi.
Also du hast irgendwann gesagt, du möchtest Koch werden und er hat das für dich besorgt, quasi die
ja, Stelle. Ja, also es war eher wo, schau dir das mal an, die Woche, und die Woche hat mir gefallen und dann war eigentlich auch so gleich der Lehrvertrag da. Also
sie direkt nach der mittleren Reife angefangen.
Genau, genau.
Mhm. Und ja, vielleicht lass uns mal ein bisschen die Stationen durchgehen. Also vielleicht auch mal so die Frage wirklich so, wie war die Lehre für dich? Was hast du da für dich mitnehmen können?
Mhm. Ja, also die Lehre war anfangs, ich sag mal, die ersten anderthalb Jahre war es eher ein Job halt. Ne? Also das war jetzt, ich habe noch das Feuer noch längst nicht gefangen gehabt. Ich hatte eher den Fokus auf Skaten, Sport, Mädels, rausgehen. Dann irgendwann hat mir mein damaliger Küchenchef, der Herr Hallmann, hat mir das Kochbuch von Dieter Müller, Die Geheimnisse meiner Drei-Sterne-Küche, geschenkt. Weil ich glaube, weil er so ein bisschen was in mir gesehen hat, dass ich ein bisschen Talent habe, ne, im Kochen. Und das Buch hat mir dann wirklich so die Augen geöffnet, was man dann in diesem Beruf eigentlich alles so machen kann. Ne?
Also du hast wirklich dann durch die Lektüre von Dieter Müller hast du dann quasi einen neuen Horizont entdeckt,
ja,
für
absolut,
dich. Also
absolut.
Im Kochhandwerk auch.
Ja,
und auch für dich, wo du hin möchtest.
Richtig, ja. Also für mich war dann klar, ich habe das gesehen und habe gesagt, so, boah, das will ich auch machen. Ja, also das will ich auch. Und dann war das, ja, das Feuer war entfacht und dann ging es los.
Mhm.
Ja. Und dann ging es halt auch los in der Lehre, dass ich mir wirklich mal dass ich nicht nur da war, sondern mir auch richtig Mühe gegeben habe und ich sag mal schulmäßig, berufsschulmäßig dann im Berufsschulteam mit drin war. Wir haben so eine Europameisterschaft mitgekocht in Maastricht und Westfalenmeisterschaften, deutsche Meisterschaften, Stadtmeisterschaften, all sowas dann, dass ich diese ganzen Wettbewerbe dann auch mitgemacht habe. Ne?
Ist das von deinem Lehrmeister quasi unterstützt worden? Hat er dich dazu getrieben, so ein bisschen das zu machen, oder lief das nebenher?
Getrieben, ja, ich glaube mal angestupst, ne, so in die Richtung, und auf jeden Fall unterstützt. Also da war das ganze Hotel, ich sag mal so, die waren da sehr unterstützend bei der ganzen Sache, klar.
Okay, ja. Und haben dir dann auch geholfen, das zu organisieren, dahin zu fahren, Übernachtungs zu organisieren zum Beispiel, oder wie läuft sowas ab?
Ja, das war, bei uns war das relativ simpel. Das war das längste, was ich fahren musste, war mal eine halbe Stunde. Aber gut, dann natürlich Maastricht, das war was anderes. Das war aber auch von der Berufsschule organisiert. Da haben wir dann 2 Nächte da auch gepennt. Aber die anderen, die Stadtmeisterschaft, das Wahlmeisterschaft, das ist alles im Raum Dortmund irgendwie auch passiert. Ne? Und das Wichtige bei solchen Sachen war ja immer, du musst ja vorher ein bisschen trainieren dann auch, ne? Und das durfte ich dann natürlich dann auch immer im Restaurant machen, also in der Küche.
Okay. Und du hast dann auch freigekriegt für die eigentlichen Events dann?
Genau, ja. Ja. Also das war, die Unterstützung war auf jeden Fall da.
Und dann hast du gesagt, du wolltest aber gerne Richtung Sterneniveau gehen. Also das hat dich schon gekitzelt, ne? Das, durch die Lektüreerfahrung von Dieter Müller, du hast ja gesagt, da möchte ich hin, auf dem Level möchte ich irgendwann spielen können, ne? Und dann, wie ging es dann weiter mit dem Training?
Ja, das Lustige ist ja eigentlich, dass du, ich war ja bis zu dem Zeitpunkt, war ich noch nie in einem Sternrestaurant essen. Das war dann auch irgendwie erst wirklich ein Jahr oder 2 Jahre später, dass wir dann in La Table mal essen waren, beim Thomas Bühner. Das war so Ende, ich glaube, 3. Lehrjahr oder so, glaube ich, das war so, glaube ich, das Abschlussessen oder so. Ne? Das war so meine erste Erfahrung. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch gesehen habe, wusste ich ja noch auch überhaupt nicht, was das bedeutet.
Mhm. Ja? Und als du dann im La Table essen warst, wolltest du dich dann auch bei Thomas Bühner bewerben, um dort kochen zu gehen?
Genau. Mhm. 3-mal habe ich mich beworben, ja.
3-mal?
3-mal. Ich wurde
dich nicht genommen.
Beim 3. Mal hat er mich dann mal zum Probearbeiten eingeladen. Und danach hat er mich aber nie wieder angerufen. Aber das ist auch okay. Ja.
Ja. Aber wir können es ja kurz machen. Ihr habt euch wiedergesehen.
Und ja, zwar, ja, genau.
Um jetzt mal hier einen Shortcut zu machen.
Ja, genau.
Ihr habt euch in New York wieder gesehen.
Genau, also der Thomas Bühner war dann mit seinem Sohn bei mir im Seasonal-Essen. Das war ja gut 10 Jahre danach, vielleicht so ein bisschen länger. Wir hatten einen schönen Mittag gehabt. Das war richtig gut. Das war natürlich auch für mich toll, ne? Man ist ja eine Idole, ne? Also 3-Sterne-Koch dann bei mir zum Lunch, zum Essen irgendwie. Und
ging er dann einfach raus oder hat er einen Kontakt zu dir gesucht?
Ja, nee, wir haben uns natürlich unterhalten und das war echt schön. Also ein sehr schönes Kompliment. Er hat gerade gesagt, so, dass das letzte Mal, als er so gut gegessen hatte, war damals, als der Kevin Fehling den 2. Stern, kurz bevor er den 2. Stern bekommen hat. Ja, und dann habe ich gedacht, alles klar, das ist schön, das nehme ich.
Ja, klar, ja. Gerne.
Das ist eine Perspektive. Heute Abend kann ich gut schlafen.
Ja, glaube ich. Okay, ich setze mal zurück nach Deutschland, Ende Lehrzeit. Wie ging es dann weiter? Also wie hast du dann versucht, deinen Werdegang zu planen?
Ja, also ich habe während der, das war ein Mercure-Hotel, ne? Und die Mercures untereinander waren natürlich vernetzt und die Tour de France hatte damals, es gab irgendwie unten bei Freiburg so eine Tour, die so kurz nach Deutschland reingeht und dann wieder zurück nach Frankreich. Das ist wahrscheinlich immer noch so, aber ich bin im Radsport nicht sehr bewandt.
Nein?
Ist es nicht, ja. Und die brauchten Hilfe, die haben halt quasi alle Mercures angeschrieben, dass die Hilfe brauchen für das Catering. Das waren irgendwie eine Woche lang jeden Tag irgendwie 1000 oder 2000 Menschen, ne, die da bewirtet werden wollten oder sollten. Und da habe ich mich gemeldet und bin dann eine Woche nach Freiburg gegangen in das Panorama Mercure, was so das Headquarter für das Catering war. Ja, und da habe ich den Beate Meyer und den Peter Skolik kennengelernt quasi. Beate Meyer war Chef Patissier und der Peter Skolik war der Küchenchef. Und das hat mir, die haben mich auch irgendwie, ich glaube, das hat gleich gefunkt zwischen uns irgendwie. Die haben mich gleich irgendwie so unter die Fittiche genommen, obwohl ich irgendwie eine Woche da war. Und dann war für mich klar, so ich gehe nach der Lehre, gehe ich dahin. Ne, und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann hauptsächlich Patisserie gemacht bei der Beate Meyer. Mhm. Das war gerade ausgelernt, ne, wo du denkst, so, jetzt hast du ne, dicke jetzt Hose, was, ne? Jetzt bin ich jetzt ausgelernter Koch. Und dann wurde ich aber gleich in den ersten 2 Tagen eines Besseren belehrt. Das war wie eine neue Lehre. Mhm. Ne? Also das war schon krass. Also die haben mich wirklich gut gedrillt, aber wirklich menschlich sehr, sehr, also jetzt nicht irgendwie rumgebrüllt oder so, sondern gedrillt in dem Sinne Qualität, Organisation, Schnelligkeit und sowas. Ne? Mhm. Also ich stand irgendwie mal am 2. Tag in der Patisserie, du stehst an der Waage, ne? Die Frau Meyer stand gegenüber von mir, die Rezepte hat sie mir einfach nur verbal rübergegeben. Mhm. So, zwei Eier, aber relativ zügig, ne? Und wenn du dann nicht hinterher kamst, und nochmal fragen musstest, ne? Das war sehr unangenehm. Ne?
Ja, passt dir dann nicht, ne? Das fällt den Laden auf.
Ja. Und das hat natürlich dann so gute 2, 3, 4 Wochen gedauert, ne, bis das dann mal gefluppt hat. Aber so habe ich dann auch diese, ich sag mal, die Rezepte und die die Art und Weise, so zu arbeiten, relativ zügig dann eingebläut bekommen. Ne? Mhm. Also es war, hat mich super weitergebracht. Ja. Also das war eine schöne Station.
Ja. Aber du wolltest nicht Patissier werden?
Nee, aber ich fand es wichtig, dass ich das mal mitnehme. Ne? Also gerade auch was, ist ja nicht, das war ja nicht nur Restaurant, Patisserie, sondern wir haben ja auch wirklich so Torten und Kuchen und so. Jeden Tag hatten wir so Kuchenwagen mit, ich glaube, 7 oder 8 verschiedenen Kuchen. Mhm. Und dazu natürlich dann noch die Desserts für die Banketts und fürs Restaurant. Ne? Also mhm. es war sehr sehr vielseitig.
Ja. Ja. Und dann bist du nach Frankfurt gegangen, von dort aus?
Genau, nee, gar nicht. Ich bin dann, da musste ich zurück, dann habe ich den Brief bekommen für, jetzt wurde ich eingezogen quasi, also entweder Bundeswehr oder Zivildienst. Für mich war es wichtig, dass ich nicht unbedingt in irgendeiner Bundeswehrkantine stehe und das Jahr vertrödel. Also jetzt mal so gesagt, ich wollte wirklich einfach weiter kochen und habe dann quasi habe mich für den Zivildienst entschieden, sodass ich bei uns zu Hause quasi in Wetter, wo ich herkomme, im Krankenhaus habe ich das gemacht, wo ich so ein, ja, wir haben, das war immer eine Woche Archivdienst, eine Woche Fahrdienst, eine Woche Pforte und ich glaube, es gab noch einen Dienst. Ich glaube, das waren nur 3, ich weiß es nicht mehr. Aber es war echt relativ entspannt. Ne? Aber so konnte ich dann an den Wochenenden und so zwischendurch mal beim Heiko Antoniewicz damals im Artmoschee aushelfen.
Da kanntet ihr ja schon?
Nee, das war tatsächlich, da habe ich mich dann einfach initiativ beworben, weil ich viel davon gehört habe und die Sachen ganz cool fand, die er gemacht hat. Ich meine, damals gab es ja noch keinen Instagram-Account oder so, wo man das Essen gesehen hat, aber ich habe halt viel davon gehört und dann habe ich mich einfach beworben. Und dementsprechend war ich eigentlich fast jedes Wochenende dann irgendwie mit denen am Kochen für die ganzen Events. Also im Catering habe ich da gearbeitet. Mhm. Ja. Und das habe ich dann nach dem Zivildienst, bin ich dann fest dahin gegangen.
Und dann hast du quasi Catering-Küche, konzeptionelles Catering beim Heiko Antoniewicz gemacht.
Genau, das war ja wirklich, also das war ja echt, also wir haben eigentlich super viele, so wirklich High-End, 10 bis 20 Personen Menüabende. Das war so, wenn ich jetzt so zurückdenke, so gefühlt die meisten Jobs, die wir hatten.
Es ist ja der Heiko mit dem Branchen-Oscar, wie man so schön sagt, der gastronomischen Szene ausgezeichnet worden, ist 4-mal in Folge zum Impulsgeber gewählt worden. Was hast du denn alles bei ihm gelernt?
Also, ich fand das damals schon so krass im Artmarché, wie strukturiert das alles war. Ne, also vom Lager, wie das gelagert war, wo was lag, wie die Packlisten geschrieben waren. Also das hat mir den Kopf weggehauen. Also ich habe gedacht, boah, das ist ja so durchstrukturiert, das war echt super. Also sowas natürlich einmal, ne, also die Struktur, gerade was das Catering angeht, dass du nicht rausfährst und die Hälfte vergessen hast. Ne? Das ist da eigentlich fast nie passiert, dass wir irgendwie mal was vergessen haben. Und ansonsten so von der, ich weiß nicht, der Heiko ist ein super umgänglicher Typ, ne? Und ich habe da einfach kulinarisch natürlich sehr viel mitgenommen, aber der Heiko ist auch halt so ein Typ, der dich so menschlich halt auch mit auf die Reise nimmt, ne? So, es ist ja nicht immer nur im Job das Kochen.
Aber er war nicht in erster Linie nur Chef für dich.
Ja.
Vorbild oder?
Ja, schon. Also damals, ich fand das ja voll cool, ne? Da war, was er so gemacht hat und wie er gekocht hat. Und da waren wir aber, ich meine, da war ich ja ein Jahr da irgendwie, ne? Und dann kam es ja auch zu dem Punkt, wo das Artmarché dann quasi insolvent gegangen ist. Mhm. Und dann, ja, das war schon eine blöde Zeit, ne? Weil wir als Team waren schon sehr eingeschweißt miteinander und dann wurde irgendwie gefühlt so jeden zweiten Tag jemand von uns gehen gelassen. Ne? Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, dann bin ich von mir aus schon gegangen und habe dann quasi den Job gesucht und dann habe ich den Job beim Martin Göschel angenommen im Tigerpalast.
Im Tigerpalast in Frankfurt.
Genau.
Dann, ja. In welchem Jahr war das?
Ja, das ist eine gute Frage.
Okay.
Das muss 2-3 gewesen sein, ja. Glaube ich. Ja. Da war ich dann nämlich, ja. Und da habe ich aber vorher, habe ich im Tigerpalast Probe gearbeitet, beim Joachim Wissler Probe gearbeitet und irgendwo in Düsseldorf noch, glaube ich. Aber der Tigerpalast hat mich auf jeden Fall am meisten, das wäre ja dann, das war ja dann auch meine erste Sterne-Erfahrung dann in dem Sinne, ne? Und da war es beim Göschel einfach super auch. Also das Team war cool, Frankfurt war irgendwie, hat mich gereizt, ne? Und dementsprechend habe ich mich dann für den Tigerpalast
entschieden. Das war dann spannender als Bergisch Gladbach bei Joachim
Wissler. Joachim Wissler, ja, da war ich eine Woche Probearbeiten und ich meine, da habe ich super viel mitgenommen, allein vom Probearbeiten natürlich. Ne? Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin halt auch so ein, ich bin ein sehr fokussierter Mensch und ich mag auch nicht nur rumdingeln den ganzen Tag, klar, aber ich möchte auch ein bisschen Spaß haben, ne? Und ein bisschen Lebensqualität dabei haben. Und zu der Zeit, wo ich da war, ich weiß ja nicht, wie das jetzt ist, aber das war schon sehr spaßbefreit. Das war eher nur wirklich Funktionieren und Vollgas. Ne? Mhm. Und von morgens, da haben die Jungs um 7 angefangen und sind nachts um 2 da irgendwie raus. Also da habe ich gesagt, nee, Tigerpalast hört sich gut an.
Ja, ein bisschen Zeit haben für Frankfurt auch.
Ne? Ja, nee, es war auch vom Kochen her war es natürlich auch noch was anderes, ne? Weil der Wissler war natürlich nochmal irgendwie ein paar Level höher, ne? Gar keine Frage. Aber ich glaube, um reinzukommen, glaube ich, war das, glaube ich, gar nicht so doof. Ja,
weil man sich wahrscheinlich auch dann sich als Horizont erarbeitet, ne? Durch halt Erfahrungen.
Ja, klar.
Bei Martin Göschel, was hast du da gelernt? Kannst du das irgendwie zusammenfassen? Was war er für dich?
Ja, also Martin Göschel, das war, da war ich im ersten Jahr war ich auf dem Gartenmanger, im zweiten Jahr war ich dann Entremetier. Und ja, wir haben halt schon sehr aufwendig gekocht, hatten auch, ich glaube, so immer so ja, 50 bis 60 Gäste am Abend. Also relativ groß, ne? Was natürlich sehr, sehr gut ist für so einen jungen Kerl wie mich, dass du einfach auf einem hohen Niveau auch eine Masse dann irgendwie auch bewältigen musst, weil das wettert dich natürlich für die weitere Laufbahn. Ne? Ja, sehr französisch so gekocht. Ne? Also schön, also wirklich aufwendig schön, aber so Gemüse glasieren oder Terrinen und das Brot war alles selber gebacken und das waren so die ersten Punkte irgendwie, wo ich auch damit in Kontakt gekommen bin. Ne?
Mit so einer Art zu kochen.
Ja, genau. Mhm. Genau.
Und da bist du 2 Jahre geblieben und bist dann gewechselt?
Genau. Genau, dann habe ich habe dann mit dem Martin war ja auch damals mal in, ich glaube, bei den Weiberhöfen oder auf Sylt beim Amador auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat er den Kontakt, hat er schon mal mit ihm gearbeitet und dann habe ich gefragt, ob er nicht mal fragen kann, ob er mich da unterbringen kann. Und das hat er dann gemacht. Ja, dann habe ich ja auch 1-2 Tage mal Probe gearbeitet beim Amador und dann durfte ich da anfangen.
Und gab es in der Küche nicht sehr großen Druck?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Wie unterscheidet sich das denn? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also wie lange Arbeitstage, rauer Umgangston?
Ja, also was beim Amador, der Zeit, wo ich da war, das Team war wirklich sehr toll. Also relativ zusammengeschweißt. Ne? Der Arbeitsdruck war natürlich da, also der Leistungsdruck natürlich, ne? Aber so die ersten Monate hat mich das einfach nur umgehauen, was für geiles Zeug wir da gemacht haben. Ne? Also das waren einfach Gerichte oder auch Techniken, die habe ich ja vorher noch nie gesehen, irgendwie, ne?
Kannst du ein Beispiel nennen?
Und ja, zum Beispiel, ich glaube, so 2 Sachen, die mich einmal das Kalbsbries. So ein Kalbsbries, vorher so Sous-Vide vorgegart. Nee, gar nicht, das hat man gar nicht Sous-Vide vorgegart. Das haben wir nur blanchiert, portioniert und dann wirklich so klassisch arrosiert, ne, so richtig schön ausgebraten und dann mit so einer, ich glaube so eine Rouge, also so eine Rotweinreduktion und Blaumohn glasiert. Und dazu gab es Schwarzwurzel, einfach nur ein Schwarzwurzelpüree. Also die Gerichte damals waren schon sehr reduziert, fand ich. Mhm. Ne? Also wenn man ja heute öfter mal so ne, irgendwie 15 Komponententeller sieht, dann war das der Amador eigentlich schon immer so clean in dem Sinne. Ne? Die Gazpacho zum Beispiel oder so, das war so, ein Twist auf eine Gazpacho mit einem Carabiniero, damals in so einer Petrischale, weißt du, so am Tisch, also in der Küche geräuchert, dass dann vorm Gast der Deckel abgenommen wird, dass das dann so schön, dass der Rauch so in den Raum steigt, dass du das gleich mitbekommst. Diese Nitro-Geschichten mit dem Stickstoff, flüssigen Stickstoff am Tisch. Ja, das waren einfach super viel. Ich glaube, da könnte ich jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde drüber reden, was da alles mich wirklich fasziniert hat auch, ne? Und du fängst halt, ich habe angefangen und so waren es halt bei fast jedem, dass du erst in der Patisserie anfängst. Also die Küche war super klein, das war wie früher so eine kleine Haushaltsküche, natürlich aber mit Profi-Gerätschaften drin. Und oben drüber war dann nochmal die gleiche Größe ungefähr, das war die Patisserie. Also musstest du immer die Treppe hoch, ne? Und da gab es dann im Prinzip einen kleinen Aufzug und ein Telefon, was dich mit der unteren Küchenwelt zusammengebracht hat, ne?
Ja. Das in der Zeit quasi, wo das Restaurant erstmal angefangen hattest, war das Restaurant mit 2 Sternen bewertet.
Genau.
Und in der Zeit, als du da warst, gab es den 3. Stern dazu.
Genau. Das war ja für mich, also Tigerpalast war für mich so, okay, 1 Stern. Und dann war für mich so die logische Konsequenz, jetzt brauchen wir den 2. Ne? Jetzt gehe ich irgendwo hin, wo 2 sind. So, und das war dann der Amador. Und dann kam ein Jahr später quasi, kam dann der 3. Stern. Und dann habe ich das auch schon gleich mit abhaken dürfen.
Ja. Ja. Und wie ist das dann? Hat man dann irgendwann, denkt man so, oh, jetzt habe ich schon was erreicht, was kommt denn jetzt? Also kommt dann irgendwann die Frage oder kommt so eine Lehre auf? Oder bei dir kam irgendwann so ein Ding auf, dass du gar nicht mehr weiter wusstest, richtig?
Ja, ich habe tatsächlich, das waren so, ich war dann auf dem Rotissier-Posten und ich war halt verantwortlich, Fisch und Fleisch zu bestellen. War verantwortlich, den Fisch zu filetieren natürlich, die Soßengrundansätze zu machen, dass der Chef alles hat für seine Soßenaktionen und sowas. Und das war schon sehr aufwendig und sehr viel Verantwortung, ne, für so ein, weiß nicht, wie alt war ich dann, 24, 25 oder so, glaube ich. Das hat mich dann irgendwann sehr mitgenommen. Ne? Also ich bin schon ein sehr verbissener Typ, so der immer, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Ne? Wenn ich was anfasse, so, dann will ich das auch richtig gut machen. Und ich glaube, dass ich mich da selber dann auch ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt habe. Nicht zu vergessen, dass natürlich dann auch Druck von außen auf mich eingeprasselt ist ja klar. Leistungsdruck natürlich einmal vom Chef selber und natürlich vom Team, ne? Weil du willst natürlich auch, der Teamgedanke ist ja da, du willst auch keinen hängen lassen. So, ne? Also wir waren echt ein eingeschweißtes Team. So. Aber es gab dann echt, da kam so eine Zeit, da ging es mir richtig dreckig. Das war so, ich weiß nicht, wenn du mal so richtig überarbeitet bist und du stellst dir einfach nur vor, boah, jetzt auf einer Parkbank sitzen, in den Wald reingucken oder in ein Tal und einfach nur die Vögel vorbeifliegen sehen und dabei vielleicht einen Kaffee schlürfen. Also so Sehnsuchtsgedanken, ne? Und die hatte ich jedes Mal, wenn der UPS-Fahrer kam und die Boxen gebracht hat. Und es war Sommer, der hatte eine kurze Buchse an und ich wusste, der fährt jetzt noch woanders hin, der sieht noch viel, viel mehr. Und ich sehe eigentlich nur das hier. Und jeden Tag. Also ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich jetzt tatsächlich auch so offen darüber rede und mal so ein bisschen reflektiere, weil das war dieses Gefühl, was ich immer hatte. Also zu der Zeit, ne? Ich war so ein bisschen depressiv, mir ging es da wirklich nicht mehr gut und ich wollte eigentlich nur noch was anderes machen.
Ja. Konntest du morgens aufstehen?
Ich bin jetzt mit Sicherheit nicht hüpfend zur Arbeit.
Und hast du dann gemerkt, dass du Hilfe brauchst oder dass du Luftveränderung brauchst?
Das habe ich nicht gemerkt. Also ich habe das, glaube ich, ich habe das ja nicht gecheckt, was da jetzt los ist. Ne? Für mich war es dann einfach irgendwie, für mich war die Luft raus. Ne? Und ich hätte am liebsten alles hingeworfen. Und habe das natürlich dann auch verbalisiert und hab dann zum Amador gesagt, Amador, ich kann das nicht mehr, ich möchte aufhören. Habe das natürlich auch zu meinen Eltern gesagt und so. Und dann haben die sich anscheinend irgendwie auseinandergesetzt, zusammen mit der Heiko, der Amador und meine Eltern und haben einen Plan geschmiedet, ohne dass ich das wusste. Also ich habe das gar nicht mitbekommen. Ne? Also für mich war einfach nur klar, ich höre jetzt auf. Aber die anderen Parteien wollten das nicht, dass ich das tue.
Die haben was anderes in dir gesehen.
Genau, ja. Was ich auch sehr, bin ich sehr, sehr dankbar für. Ne? dass ich da so ein, ich sag mal, so einen Rückhalt hatte, so ein Netz, was mich da einfach aufgefangen hat. Und damals hat man ja auch, ich sag mal, das Problem selber wurde nie angesprochen.
Ich glaube, es gab in Deutschland noch gar nicht den Begriff, ja, Burnout oder
so. Das Problem wurde überhaupt nicht angesprochen. Es wurde nicht irgendwie mal gesagt, hey, komm, setz dich doch mal hin, was stört dich denn oder wie fühlst du dich denn gerade? Sondern es war eher nur so, nee, du bist gut da drin, was du tust. Du hast Talent. Wir sehen was in dir. Mach mal eine Pause jetzt. Sondern hat der Herr Amador zu mir gesagt, okay, hier, jetzt geh mal 3 Monate in Urlaub. Und dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit gehabt, einfach 3 Monate eine Auszeit zu nehmen. Und ich bin damals mit meiner Freundin, sind wir nach Italien, also wir sind einfach campen gegangen. Und dann kam ich wieder etwas erfrischend. Also es war schon, ich war schon wieder fast wieder okay, aber sobald ich dann wieder drin war im Trott, habe ich das Gefühl schon langsam wieder gemerkt, dass es wieder hochkam. Und habe dann ja so zum Ende dieser zwei Jahre dann einfach wirklich den Schlussstrich gezogen und habe dann einfach wirklich mal noch eine kurze Pause gemacht. Ja, aber dann war ich kurz bei Heiko wieder. Und auch im Sommer bin ich dann mal mit dem Amador, hat er mich mitgenommen nach New York als Assistent, da haben wir für die Chamber of Commerce ein Spargelessen für 450 Leute gemacht. Da ist die Caro Baum, die ist eine Woche vorher hingeflogen und hat die ganzen Besorgungen gemacht, sprich, dass wir die ganze Ware da hatten. Und dann sind wir eine Woche später angekommen, der Amador und ich, und wir haben dann quasi alles vorbereitet. Ja.
Ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen popeln da an der Stelle.
Ja, bitte.
Ein bisschen porkeln. Als es dir nicht gut ging da zu der Zeit, würdest du sagen, dass der Heiko da schon noch dein Mentor gewesen ist?
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Also, ja. Also, und du hast ja erzählt, dass deine Eltern auch mit ihm gesprochen haben und dass die drei sich zusammengetan haben. Kannst du so einen Moment vielleicht rausstreichen, der da ganz wichtig gewesen ist für dich? Wo tatsächlich so eine Konfrontation, du hast ja gesagt, es gab keine wirkliche Konfrontation, ne, aber wo der Heiko tatsächlich rauskam oder wo jemand rauskam aus deinem Umfeld und dich da rausgezogen hat, am Fraß quasi aus dem Sumpf rausgezogen hat oder das versucht zumindest.
Ich glaube, alle drei Parteien haben einfach nur gesagt, nein, das machst du nicht.
Du hörst nicht auf?
Ja. Wir finden eine Lösung, aber das machst du nicht.
Okay, und haben dir dann versucht, den Rücken freizuhalten,
ja,
dass du dich regenerieren kannst.
Genau.
Okay. Und als du dann wieder zurückgekommen bist von deinem Trip und du gemerkt hast, dass du wieder da reinrutschst, hast du dann auch noch weiterhin das Gefühl gehabt, dass die dich festhalten, dass du nicht da tiefer reinrutschst und dich unterstützen in deiner Entscheidung, was anderes zu machen?
Ja, schon.
Oder musstest du kämpfen dafür, was anderes zu machen?
Das weiß ich gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dass dann dass ich trotzdem die Entscheidung getroffen habe, dann aufzuhören. Ich habe ja nicht aufgehört mit dem Kochen dann, sondern ich habe ja dann einfach nur gesagt, okay, jetzt kommt die nächste Station. Das wollte ich gerade kurz mit New York, weil da habe ich den Küchenchef von dem Golfclub kennengelernt, der mir ein Jobangebot gemacht hat. Also das war auch alles durch Amador und das war aber so diese Auszeit nach der Auszeit quasi. Mhm. Da habe ich dann auch, das war dann so eine neue Perspektive für mich, so okay, ich kann jetzt in die Staaten gehen, da wollte ich schon immer hin. Und das war für mich, dann ging es dann auch wieder. Ne? Und auch die Zeit mit dem Heiko, das waren gute, ich glaube 6-7 Monate, bis dann das Visum alles klar durch war, war ich ja mit dem Heiko unterwegs. Und das war gut, das war eine gute Abwechslung. Ne? Nicht jeden Tag diesen Grind haben, diesen normalen Tagesablauf, ne? Sondern wirklich, wenn man mal hier, wenn man mal da. Und diese Perspektive einfach so vor dir zu haben, so ey, bald gehst du da rüber. Ne? Und hast einen kompletten neuen Lebensabschnitt quasi.
Und dann, als du in New York angekommen bist, ging das dann auf dem Niveau weiter oder war das ein bisschen entspannter oder wie würdest du das
beschreiben? Ich glaube, und jetzt ist lustig, dass du das sagst, weil habe ich so noch nie gesehen, aber jetzt mal so zurückgedacht ist es so, das war halt ein Golfclub, ne? Und es war in keinster Weise ein Arbeitsdruck da, wie ich den vorher verspürt habe. Lustigerweise habe ich aber diesen Arbeitsdruck mit rübergenommen und habe den auf andere übertragen. Ne? Also weil ich es nicht, also ich hab, bin quasi...
ja, den hattest du schon im Gepäck quasi.
Ne? Ja, ich hab ja. Den hast du einfach da, ne? Und der ist einfach wie so ein Rucksack, der den einfach mitschleppst und ja, so gehört sich das, so läuft das, ne? Und ich weiß nicht, wie oft ich mit dem Küchenchef damals da im Büro saß und der mir gesagt hat so, ey, Alter René, das kannst du so nicht machen. Ja, also weil dann sage ich da, du hast doch gesagt, ich soll gucken, dass sie ihre Stunden einhalten. Ne? Und ich bin da halt wirklich Vollgas rein immer, ne? Also ohne Gewissen, einfach nur.
Also ja, sagst du, komm mal runter, siehst mal ein bisschen entspannter.
Ja, also das ist lustig. Also die Arbeit war eigentlich komplett entspannt, aber
du warst der Preuße.
Ich war sehr unentspannt. Mhm. Ja, sehr unentspannt.
Also hast du quasi auch einen neuen Horizont, was die Arbeitseinstellung angeht, also ein bisschen entspannter Sachen anzugehen, gelernt.
Dort. Ja, voll. Das hat alles für mich geändert. Da, also die erste Position, Managementposition in einer anderen Sprache, anderes Land, andere Kultur und eine andere Küche, wo es nicht um Sternchen geht oder Vollgas und Shampoos, sondern es ging eigentlich, hauptsächlich haben wir Wagyu-Hotdogs für irgendwie Justin Timberlake, der auf Loch 17 gerade ist und einen Hotdog essen möchte, so ungefähr. Weißt du, was ich meine? Da braucht man auch meine kulinarische Expertise nicht, sondern mein Part war wirklich eher das Organisatorische so ein bisschen. Ich durfte zwischendurch mal schön kochen, aber sehr, sehr selten, ja.
Und dann wolltest du aber kein Golfprofi werden oder dein Lebensabend im Golfclub verbringen?
Ich habe da tatsächlich Golfen gelernt, ne? Also ich habe mit den Greenkeepern in einem Haus zusammen gewohnt und montags war immer der Golfclub zu und dann bin ich mit denen immer auf das Green gegangen. Das war schon ein Highlight, ne? Und der Golfclub ist super schön gelegen. Ist halt in Jersey City, genau gegenüber von Manhattan. Mhm. Das heißt irgendwie 18. Erste und 18. Du siehst auf die Skyline, du siehst auf die Statue of Liberty. Das war schon richtig toll.
Und warum bist du dann da weggegangen?
Aber mein Visum ist dann ausgelaufen. Also das war so ein J-1. Und das war ja eigentlich auch mein Plan. Ich wollte eigentlich nur diese anderthalb Jahre darüber gehen, ein bisschen die Erfahrung einfach sammeln. Dann habe ich aber gleich in den ersten 3-4 Monaten meine Frau kennengelernt. Und ja, dann kam halt irgendwann die Entscheidung, okay, mein Vertrag läuft jetzt hier aus, mein Visum läuft auch aus. Was machen wir jetzt? Gehen wir nach Deutschland oder bleiben wir hier? Weil wir wussten, dass wir einfach zusammenbleiben möchten. Und dann haben wir uns für New York entschieden. Ja, dann haben wir geheiratet und dann habe ich mir einen neuen Job in der City gesucht.
Und wo war das?
Das war dann im Seasonal. Mhm. Von Wolfgang Bahn, ein Österreicher. Und das war in Midtown. Ja, da war eine Stellenanzeige für einen Zugchef und da habe ich mich dann beworben und mit denen gequatscht. War natürlich irgendwie auch surreal, dann, dass du da sitzt und im Bewerbungsgespräch und Deutsch sprichst. Ne? Das war irgendwie schon wirsch. Und ja, nee, das war lustigerweise war das, glaube ich, jetzt so zurückgedacht, noch nie drüber gedacht, aber so drüber nachgedacht, aber ich hatte halt ein wirklich langes Break eigentlich von dieser Hochküche und von dem Vollgas und diesem Stress und diesem Leistungsdruck. Ne? Das waren gute 2 Jahre, wo ich wirklich raus war aus dem, aber ich war halt im Management drin, ne? Und ich konnte mich eigentlich in Ruhe auf die Führungsposition im Seasonal vorbereiten. Ne? Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Interessant. Selber was gelernt heute.
Ja, ist doch gut. Dafür bist du ja da. wie lange bist du dort geblieben?
Im Seasonal? Mhm. Im Seasonal war ich, glaube ich, knapp 4 Jahre.
Und doch eine lange Zeit, dann, ja, ja. Also wenn man das vergleicht mit den anderen Stationen.
Ja, voll. Also das war halt, als ich angefangen habe, war ich Sous-Chef, da war der Freddy aus dem Asker, der ist aus Asker in Brooklyn, der war Küchenchef und der ist aber dann irgendwie, ich weiß es nicht mehr, ob das 3 oder 6 Monate waren, gegangen und dann habe ich quasi das Zepter übernommen.
Und nach 4 Jahren wolltest du dann weg aus New York? Also war es so eine Entscheidung?
Nach 4 Jahren war es für mich im Seasonal einfach nicht mehr weit. Also das war, der Wolfgang Bahn ist natürlich, war Besitzer und quasi Executive Chef. Wir haben natürlich, er hat sich mehr um die Gäste gekümmert, wir haben uns ums Kulinarische gekümmert. Und irgendwann kommst du an den Punkt, dann kannst du nicht mehr weiter. Ne? Die Leiter ist, du kannst nicht mehr hochklettern an der Leiter. Und ich wollte aber noch weiter hochklettern. Und ich wollte mich auch selber weiterentwickeln. Und dann habe ich im Hospoda angefangen. Die haben einen Küchenchef gesucht. Das war eine Upper East Side war das. Und da, die wollten halt wirklich Gas geben, also wirklich das Restaurant so auf Sternenniveau heben. Und ich sag mal, das haben wir, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen. Nur haben die dann so nach gut 11, 12 Monaten leider den Stecker gezogen. Und also wir haben echt, ich habe da echt alles reingesteckt, was ich so an Energie hatte. Und dann hieß es von einem Tag auf den anderen, dass wir zumachen. Ja, und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, und da war der Max, unser ältester Sohn, gerade ein Jahr, glaube ich. Und da war es dann für uns, für Amy und mich, wir haben dann gesagt, okay, lass uns irgendwie aufs Land oder so.
So Familie.
Ja, wir wollten
Familienleben haben,
ja,
auf dem Land.
Mhm. Ich hatte mir tatsächlich auch mal in Upstate New York auch ein Restaurant mal angeschaut, was man zur Pacht oder zum Kauf, und Upstate war für uns eine Option. Und dann hatte meine Frau aber so eine Jobanzeige für Wyoming gefunden, für die Cake Bread Ranch. Das war zusammen, der Consulting-Chef war Laurent Gras. Der hat irgendwie 10 Jahre bei Ducasse gearbeitet und hatte in Chicago selber im L2O 3 Sterne gekocht. So eine Maschine. Und mit dem habe ich mir gedacht, okay, wenn du das, da bist du ja bescheuert, wenn du das nicht mitnimmst, ne? Weil du hast einmal die Möglichkeit, mit so einer Größe zu arbeiten, von ihm zu lernen, auch so eng zusammenzuarbeiten, dass wir wirklich die Rezepte alles selber oder zusammen kreiert haben. Also es war jetzt nicht nur so, hier, das kochst du jetzt, sondern wir haben das selber, also wir haben das zusammen quasi gemacht.
So eine schöne Einladung, ne?
Ja, das war echt super. Es war schwierig, das ist kein einfacher Kerl, der Laurent, aber das war sehr, sehr gut.
Und dann wart ihr in Wyoming, also wirklich so quasi Metropole Manhattan eingetauscht gegen Suppengrillen.
Das ging auch super zackig dann, ne? Das war irgendwie dann 3 Monate nach der Bewerbung stand unser Umzugs-LKW in Brooklyn bei uns vom Haus und die Kartons wurden gepackt.
Ja. Jetzt musst du noch ein bisschen was dazu sagen. Wyoming, okay. Quasi sehr weit westlich in den Staaten. Mhm. Also grenzt, glaube ich, an Oregon schon im Norden.
Ja, du hast, das ist unter Montana. Mhm. Du hast dann Idaho zu Lincoln, Utah und Colorado unten drunter. Und ich glaube, ist dann North Dakota, ist rechts. Mhm. Rechts davon.
Okay.
Also in den Rockies quasi.
Ja. Ne? Und wie viele Einwohner waren in dem Ort?
Thane, wir sind nach Thane gezogen, 850, glaube ich. Von 8,5 Millionen zu 850.
Das war eine Veränderung, ne? Eine Luftveränderung, ja. Auf jeden Fall. Und wie war die Idee, bei so wenigen Einwohnern Fine Dining zu machen? Wie kommt das zusammen?
Ja, es ist, Thane liegt etwa 1 Stunde südlich von Jackson Hole. Jackson Hole ist ja Skigebiet irgendwie, und also ein sehr bekanntes Skigebiet. Und dann gibt es ja noch den Yellowstone Park, der irgendwie dann 2,5 Stunden von Jackson weg ist. Das heißt, durch Jackson gehen im Jahr 3,5 Millionen Touristen.
Du hast permanent Touristen,
ja,
quasi da.
Mhm. Ja. Und du hast in Wyoming hast du keine Einkommenssteuer. Das heißt, sehr, 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 sehr viele wohlhabende Menschen aus oder Businessmenschen aus den Großstädten haben da natürlich ihren Erstwohnsitz, weil sich das finanziell natürlich sehr lohnt. Dementsprechend.
Und warum bist du da weggegangen?
Ja, da leider Gottes war es auch so. Also die Familie Cake Red hat da wirklich Millionen von Dollar reingesteckt. Die haben riesig viel Land gekauft, das war so eine Fly-Fishing-Ranch im Prinzip, ne? Das heißt, du kannst da zum Fly-Fishen hin, kannst dann lecker essen dabei. Wir hatten noch so einen kleinen Store dabei, wo wir unsere Küchlein und Butter und alles verkauft haben. Wir hatten eine Farm dabei, eine biodynamische, und ich glaube 40 bis 50 Wagyus.
Also, hast du dann auch so richtig so eine Idee für Organic Products gekriegt, oder?
Das ging eigentlich in New York los.
Okay.
Ja, das ging in New York schon los, weil da war ich eigentlich ständig auf dem Markt, im Union Square Market. 2-mal die Woche haben wir da eingekauft. Ja. Und klar, Wyoming war es natürlich noch cooler, wenn du da eine Farm dabei hast, ne? Wir hatten ja zum Schluss, ich muss leider sagen, zum Schluss, weil das Ding hat leider wirklich vielleicht 6, 7, 8 Monate gehalten und dann haben die zugemacht. So, das war dann die nächste Tür, die irgendwie so mir auf den Fuß gefallen ist. Mhm. Ne? Aber zum Schluss hatten wir einen Farmer, der hat bei in Stone Barns auch gearbeitet, in Upstate New York. Ne? Und das war halt sehr interessant. Also was der für Ideen mit an den Tisch gebracht hat, und ja, was wir da an Gemüse verarbeiten durften und konnten, das war schon super.
Mitten im Nichts in Wyoming. Zweites Kind schon auf dem Weg?
Nee, noch nicht.
Aber Frau, kleines Kind, Laden dicht. Und dann?
Und dann heißt es Go-Time für den Papa Stein. Aber das ist ganz gut. Ich bin, wie gesagt, ein sehr verbissener Kerl und weiß mir immer zu helfen. Und habe dann einfach angefangen. Es gibt ein Magazin in Jackson, das heißt Dishing. Und da war einer von den Jungs, war bei mir in der Cape Prevention, hat ein Interview mit mir gemacht. Da haben wir uns ganz ein bisschen angefreundet. Und da hatte er damals schon irgendwie so gesagt, also ja, so ein Pop-Up wäre mal cool irgendwie, ne? Würde ich mal gerne machen. Oder so ein Food Club oder irgendwas. Ne? So in die Richtung hat er gesprochen. Ja. Und sobald es dann zu Ende ging, habe ich ihn sofort angerufen und habe gesagt, der Chris, und habe gesagt, so, alles klar, machen wir jetzt ein Pop-Up. Ne? Und dann hat er mir tatsächlich geholfen, dieses Pop-Up auf die Beine zu stellen. In der Ringholz Gallery, das war so eine Kunstgalerie von einer Künstlerin, wo wir dann auch tatsächlich umsonst rein durften. Die Teller hat meine Frau gefunden von der Jenny Dowd, das war eine Künstlerin aus Alpine. Die hat so richtig coole, so schwarz-weiße Teller gemacht irgendwie, also etwas, was du sonst nirgendwo gesehen hast. Die war so cool und hat gesagt, hier, sind die zwei Kisten, nimm. Also sie hat mir die Teller geschenkt quasi und hat gesagt, ja, ist doch super, mein Name geht, dein geiles Essen auf meinen Tellern, super, eine bessere Werbung kann ich gar nicht haben.
Das finde ich total, ja. Also ich finde das total schön, weil ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mit einem Koch rede, der so enthusiastisch über sein Geschirr spricht.
Ja, das war der Hammer, das war schön. Ja, vor allem, war es ja auch so, das war ja kein Geschirr, was ich jetzt irgendwie selber, ich hätte mir selber so einen Teller nie kreiert. Aber die Tatsache, dass sie es auch einfach mir gibt, so, ne, also. Und nachher, als ich dann mich dann ein bisschen gesettelt habe und in The Rose untergekommen bin, haben wir dann auch so Kooperationen gemacht, wo sie mir dann Teller gemacht hat, nach meinem Wunsch. Ne? Und mittlerweile macht sie das sogar für mehrere Restaurants. Also das ist echt super, was daraus gewachsen ist. So, ne?
Wie wichtig sind denn Teller heute für dich?
Ja, sehr wichtig. Also Form, Farbe, alles ganz, ganz wichtig. Ja.
Also nicht nur das, was auf den Teller draufkommt, sondern auch die Keramik an sich.
Genau, genau. Also allein die Formgebung. Ne? Also ich sag mal, die Teller, die wir jetzt fürs neue Restaurant machen oder kreiert haben, da saßen wir jetzt, glaube ich, 6 Monate dran mit dem Hakan, der uns die Teller macht. Also bis die dann wirklich so, einmal natürlich visuell, ne? dass sie auch ins Konzept reinpassen. Aber für mich natürlich noch viel wichtiger, dass sie einmal, ich sag mal, qualitativ einmal dick genug sind, dass sie die Wärme schön halten oder die Kälte, je nachdem. Und dass sie natürlich, dass ich flexibel mit den Gerichten bin. Ne? Dass ich einen Teller wirklich für mehrere, also verschiedene Gerichte dann auch benutzen kann.
Und war das vor der Tellererfahrung in Wyoming auch schon so? Oder hat sich das da erst so entwickelt, in der Zusammenarbeit mit dieser Künstlerin?
Ich glaube, das hat sich erst damit entwickelt, weil ich dann die Möglichkeit hatte, sozusagen, hat sich daraus entwickelt. Ich war mal es gab das Restaurant Forage in Salt Lake City, der Chef Brown, und das war so ein richtig geiles Restaurant. Das war so das Noma aus Utah, würde ich sagen. Ja, also wirklich richtig schön gekocht. Und den habe ich einfach mal angerufen und habe gesagt, möchtest du nicht mal nach Jackson kommen, mit mir kochen? Wir machen so ein Chef, das war die Chefstable-Geschichte schon. Und dann bin ich im Umkehrschluss natürlich auch nach Salt Lake City gefahren und habe da auch mit ihm gekocht, als Gastkoch. Und der hatte halt auch so eine Töpfer-Dame da, die ihm auch die Teller wirklich so auf Maß zugeschneidert hat. Und das hat mir dann so gesagt, so den Horizont geöffnet und gedacht, dann kann ich ja die Jenny eigentlich auch mal fragen, ne? Weil ich habe da so viele Gerichte im Kopf, aber die kann ich auf diesen Tellern gar nicht anrichten, weil vielleicht der was zu weit ist oder zu schmal oder was auch immer, ne?
Wenn du ein neues Gericht entwirfst, an einem neuen Gericht arbeitest, hast du da schon eine bildliche Vorstellung davon, wie das auf welcher Keramik wirken könnte, wie das aussehen
soll? Ja, meistens schon. Meistens schon. Meistens, ich denke drüber nach, wie kann man es am besten essen? Mhm. Ne? Also es geht mir dann nicht um das Visuelle erstmal, sondern es geht mir darum, okay, wenn ich das so und so zusammenbaue, dann muss es aber zu löffeln sein, dann muss die Schale relativ schmal unten zulaufen. Mhm. Ne? Dass, dass wir da nicht irgendwie, dass die Soße nicht verläuft, sondern dass du wirklich mit jedem Biss die Soße hast, zum Beispiel jetzt, ne?
Also ist zuerst die Funktion.
Genau.
Und dann kommt die visuelle Ebene, kommt dann, wenn du den Teller tatsächlich zusammenbaust?
Ganz zum Schluss, genau. Mhm. Erst dann, es muss schmecken, so, das ist das Wichtigste. Und dann baue ich so zusammen, dass der Gast es auch wirklich so essen kann, wie ich es mir gedacht habe, dass es alles rüberkommt. Und dann können wir es noch hübsch machen. Mhm. Das kommt wirklich so ganz zum Schluss. Ich meine, hübsch sind die ja immer irgendwo. Ne? Es gibt die einen Gerichte, die sind visuell ansprechender, die anderen halt nicht. Ne? Aber das ist ja dann im Endeffekt auch nicht so wichtig, finde ich. Also natürlich, ja, das Auge isst mit, ja, ja. Aber das bringt ja nichts, wenn ich da irgendwie so einen richtig total toll aussehenden Teller habe. Aber es ist super schwer zu essen und es schmeckt noch nicht mal. Ne? Also so, deswegen gehe ich lieber die andere Richtung.
Mhm. Sollen wir nochmal kurz auf deinen Lebensweg zurückkommen, bevor wir vom neuen Restaurant reden?
Ja, klar.
Machen wir jetzt quasi nochmal Wyoming und den Weg zurück.
Ja, das war dann für uns, es war wirklich, das war ein hartes Jahr, weil ich, also es war ein schönes Jahr. Einmal, weil ich at the Rose einfach mich wirklich auch selber irgendwie echt extrem weiterentwickelt habe, dadurch, dass ich alleine war. War das natürlich kulinarisch, musste ich die Gerichte einfach nochmal minimieren. Ne? Wirklich so, im Endeffekt habe ich die Gerichte gemacht und habe sie angerichtet, den Teller umgedreht und alles, was runtergefallen ist, braucht man dann auch nicht so ungefähr. Weißt du? Also wirklich aufs Wesentliche, weil ich habe ja nur zwei Hände, so viele Komponenten kann ich gar nicht anrichten, ne? Geschweige denn produzieren. Von daher war das sehr, sehr wichtig. Aber es war halt finanziell unwahrscheinlich schwierig für uns. In dem Sommer war ich irgendwie, in einer Woche war ich Fensterputzer, Bäcker am Marktstand, Koch, Fine Dining und habe auf einer Farm gearbeitet. So, das habe ich für einen kompletten Sommer irgendwie 7-8 Monate dann immer durchziehen müssen, damit wir über die Runden kommen. Und das ist, irgendwann kommst du halt an deine Grenzen, ne?
Ja, glaube ich, allein von Schlafentzug.
Ja, das war verrückt. Ja, und dann war der Kleine natürlich auf dem Wege und ich habe dann, meine Frau und ich haben gesagt, boah, komm, lass uns doch, oder meine Frau hat es sogar gesagt, lass uns doch irgendwie nach Deutschland gehen. Und
der Impuls kommt von deiner Frau?
Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich halt meine Fühler mal ausgestreckt und mit Heiko auch mal gesagt, ey, wenn du was hörst, sag mal Bescheid. Ja, und dann kam irgendwann die SMS vom Heiko, also irgendwie nachts, Nürnberg, Fragezeichen.
Mehr nicht.
Keine Erklärung, kein gar nichts. Ja, ich sag, Heiko, ich musste immer zwischen den Zeilen lesen.
War nichts dazwischen, ja. War nur ein Wort.
Ja, dann hat er mir halt vom Adler erzählt und dann hat er den Kontakt aufgebaut zu Michael Wahl damals, der das Management so als Manager quasi aufgezogen hat. Und dann ging das relativ zügig. Irgendwie zwei Wochen nach dem Telefonat war ich zwei Tage in Nürnberg und habe mir das angeguckt. Dann wieder zurückgejettet und dann nochmal zwei Tage hin, irgendwie Vertrag abgequatscht. Und dann, das war September und im November waren wir da. Das ging dann Schlag auf Schlag.
Und dann war quasi dieser kurze USA-Trip, der eigentlich nur mit dem Koffer und mit dem Jahr, glaube ich, bewerkstelligt werden sollte, der
genau.
War doch ein bisschen
größer. Mit dem Koffer länger, hin irgendwie und dann mit einem Container, zwei Kindern und meiner Frau zurück. Ja.
Nicht schlecht.
Das war abgefahren, ja.
Okay, dann wart ihr in Nürnberg im Schwarzen Adler. Mhm. War das für dich eine Umstellung, so quasi selbst, also ganz eigenverantwortlich zu sein im Restaurant, nachdem du quasi wieder in Deutschland warst, also von den USA weg, also wieder ein anderes Denken, so ein altes Denken, vielleicht wieder dir drauf tun musstest?
Ich glaube, das Schwierigste am Anfang war für mich dieses Teamdenken wieder, dass ich jetzt nicht mehr alleine alles anfasse und koche und diese Kontrolle habe, sondern im Prinzip ja meine Crew darauf trimmen muss, dass das so ist, wie ich das machen würde. Das war die größere Umstellung, glaube ich. Und wieder auch wieder Aufgaben abgeben, die ich vorher ja alles selber gemacht habe und alles alleine erledigt habe. Das war, glaube ich, so die größte Herausforderung.
Da gab es auch quasi nicht nur vom Team her, sondern auch von den Gästen und vor allen Dingen auch von den Kritikern gab es Anerkennung für deine Arbeit. Mhm. Dann kam der erste Michelin-Stern für dich. Und wie ging es dann weiter?
Für mich war, dieser Stern war für mich ein Lebensziel.
Ja, glaube ich, nach allem, was du erzählt hast, du wolltest
das
ja
gehen. Das war gerade in Deutschland, so in den Staaten. Ich habe ja im Prinzip 4 Jahre lang den Stern verteidigt im Seasonal. Aber es war nie, wirklich meiner so. Ne? Das war halt Wolfgangs. Weil Wolfgang ist das im Restaurant und ich war halt nur die ausführende Hand quasi. Ne? Und das war für mich natürlich...
Deine Arbeit.
Geheult wie so ein kleines Mädchen da im Auto, als ich da angerufen wurde. Ne? Das war wunderschön. Ich habe mir, glaube ich, auch jahrelang vorher immer ausgemalt, wie wird die Reaktion sein, wenn dieser Anruf kommt. Also da habe ich wirklich drüber nachgedacht. Ne? Und ich weiß nicht, wie viele Jahre du dann immer denkst, so ja, dieses Jahr hat mich keiner angerufen, okay, nächstes Jahr rufen sie an. Also das ist wirklich krass. Ich weiß nicht, ich denke mal, dass es vielen Kollegen so geht.
Es war ja quasi auch zum ersten Mal die Chance, dass du einen Stern erkochen konntest. Du warst ja zum ersten Mal in der Position wirklich in Deutschland.
Ja,
ne?
Genau.
Also das hat ja gar nicht so lange gedauert. Also so lange hast du gar nicht warten können, ne?
Na, das war für mich dann auch, wir haben angefangen und der Lennart Rauch, mein Sous-Chef, und ich, wir haben zu zweit angefangen in der Küche und wir haben wirklich, der kam gerade vom Hangar 7 irgendwie, also er ist ein super talentierter, kleine Maschine ist das. Dann ist ja klar, wenn du mit so jemandem an deiner Seite irgendwie und ich habe auch den Drive, das hat sich dann einfach so wirklich super entwickelt in die Richtung. Ne? Also wir haben das nicht auf Biegen und Brechen gemacht, sondern wir haben uns einfach so in die Richtung gekocht und entwickelt. Ne? Und es war nie so, ja, heute kochen wir einen Stern, sondern es war, wir wollten einfach unser eigenen Anspruch einfach auf das Level bringen, ne? Oder beziehungsweise die Küche auf unseren Anspruch bringen. Mhm. Ne? Und das haben wir eigentlich ganz wunderbar gemeistert.
Und dann kam quasi in dieser Entwicklungsphase, wo man dachte, prima, jetzt geht's schön weiter, wurde quasi der Geldhahn zugemacht, ne? von den Besitzern des Restaurants, richtig?
Genau, also wir haben ja dann, also Stern kam und ich sag mal, ein Jahr später waren wir zu.
Ne? Das war quasi fast zeitgleich mit Corona. Also du standst dann quasi mit kurz vor dem ersten Lockdown standst du quasi.
Wir waren gute 3 Monate vor dem Lockdown.
Ja. Mhm. Und hattest du da schon Pläne für ein neues Restaurant oder ein neues Restaurantkonzept?
Ich habe im Oktober 2019 habe ich dann mit dem Jens Brockerhoff von El Paradiso einer JB Company einen Kaffee geschlürft. Für mich war es ja schon klar dann da. Ne? Also es war 2019, Mitte, Ende 2019 habe ich schon gewusst, dass wir machen das jetzt hier nicht mehr lange. Ne? Das war auch verständlich. Ne? Wir haben, es hat sich halt einfach nicht rentiert. Es hat sich nicht gerechnet. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, jetzt muss man mal wieder. Ich war 3 Jahre im Adler so eingespannt, also weil ich mir selber natürlich auch diesen Anspruch gegeben habe. Ich bin fast nie rausgekommen. Ne? Wenn mich jemand gefragt hat, warst du schon mal da und da essen? Ich so, ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich war irgendwie nur am Spielplatz in der Küche oder zu Hause. Ne? Also das war irgendwie so mein Leben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist mal Zeit, mal so ein bisschen auch ein bisschen Netzwerken, ne? Dass man die Leute auch mal wieder, also auch mal, einfach mal wirklich kennenlernt. Ne? Und ich bin wirklich mit der Intention zum Jens gegangen, einfach so, jetzt, wir trinken mal einen Kaffee. Lass uns mal kennenlernen. Das wollten wir irgendwie schon 3 Jahre vorher mal gemacht haben, aber es kam einfach nie dazu. Ne? Und ja, aus diesem Kaffee ist dann halt wirklich jetzt das neue Konzept entstanden. Ne?
Jetzt müsste man vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen zu Jens und El Paradiso. Das ist halt schon eine relativ große Gruppe in Nürnberg. Mhm. Der Jens hat ja auch zusammen mit dem Felix Schneider gearbeitet, hat ihn begleitet, als das Sosan aufgemacht hat. Jetzt hat der Felix Schneider sich selbstständig gemacht. Und du hast mit dem Jens jetzt zusammen eigentlich ein ganz anderes Konzept als das So-Sein entwickelt, nämlich dein Konzept. Vielleicht sagst du mal was dazu, was dein Konzept ist da.
Genau, also das Konzept heißt, oder das Restaurant heißt Tisan. Und wir, das ist im Prinzip ein Chefstable-Konzept, also ein sehr intimes, kleines Chefstable-Konzept in dem Hotel Karl August in der Stadt. Wir haben 12 Sitzplätze, so eine, ja, ich glaube knapp 9 Tonnen Beton um uns herum als Bar, wo die Gäste dran sitzen. In der Mitte ist die schöne kleine Küche und ja, es gibt dann quasi ein Tasting-Menü, wo wir den Fokus oder wo ich den Fokus gerne auf, ich sag mal, ja, Frische setzen möchte. Also in dem Sinne frisch gekochte Sachen. Also ich würde gerne in der Zukunft einfach Raviolis vor den Gästen machen, à la minute. das Kartoffelpüree à la minute machen, den Brioche à la minute backen. Also nicht aus der Schublade kochen, sondern wirklich, dass die Leute sehen, was wir da machen. Dass
sie einen Prozess mitbekommen.
Ja, genau. Mhm. Und ich finde auch, es gibt nichts Geileres als ein frisch gekochtes Kartoffelpüree. Ne, da brauchst du ja eigentlich gar nichts mehr dabei machen. Aber so diese Richtung, das möchte ich haben. Ne. Ich möchte, dass sie diese Interaktion natürlich mit den Gästen werden wir eh haben. Und ich werde auch natürlich an meiner, ich sag mal, mein Kochstil wird immer noch der gleiche sein. Nur, dass wir haben halt die Möglichkeit wirklich durch dieses Tasting-Konzept, dadurch, dass wir in Seatings arbeiten quasi, ne, habe ich ja ganz andere Möglichkeiten zu kochen. Das heißt, ich kann wirklich mal irgendwie für die 12 Leute irgendwie 3 Enten irgendwie rösten. So während die ihre Vorspeisen oder was auch immer essen, das Menü, sitzen die Entchen da im Ofen und kommen dann raus, werden tranchiert, werden angerichtet. Oder also da sind so viele Möglichkeiten. Oder ein Fisch im Salzteig oder sowas, ne, für die Leute. Oder darauf setzen wir so den Fokus.
Ne? Wie kann ich mir das denn von Organisation her vorstellen, wenn du sowas machen willst? Dann ist ja wahrscheinlich Bestellen à la carte gar nicht möglich, oder?
Das ist richtig, ja. Das würden wir nicht hinbekommen. Also wir würden, natürlich könnten wir à la carte oder Menü machen, aber wir können nicht à la carte und Menü machen. Mhm. Wir sind auch ein ganz kleines Team, wir sind nur zu zweit in der Küche und die Sonja Mohr vorne im Service quasi als Sommelier und Gastgeberin. Und dementsprechend ist das natürlich dann limitiert, was wir an Auswahl geben können. Mhm. So kann man das, glaube ich, am einfachsten erklären, dass wir die Gäste kommen alle zusammen, wir setzen uns hin, beziehungsweise ich stehe, ein Koch, aber die Gäste setzen sich hin und dann starten wir den Abend durch. Ne? Und dann gibt es eine wie eine Vorstellung quasi. Ne?
Also du sprichst über das, was du da tust.
Oder? Ja, klar. Wir haben natürlich, uns bleibt gar nichts anderes übrig, weil wir sind wirklich nah dran, ne, aneinander. Mhm. Und das ist auch das Schöne dabei. Und das ist wirklich so ein intimes Setting. Du hast also um dich herum nichts anderes, außer zweieinhalb Stunden mit uns zu verbringen, wo du einfach mal den Tag vergisst. Ja, wie so ein, ja, und lecker Essen dabei hast. Ne? Mhm.
Und wenn du das so organisiert hast und jetzt kommt ein Gast, der hat spezielle Wünsche, keine Ahnung, Unverträglichkeit oder so, wo du dann quasi noch eine zweite Schiene aufmachen musst für diesen Gast.
Ja klar, das gehen wir natürlich drin, ein. Natürlich.
Das geht.
Ja. Da müssen wir natürlich einfach nur, wenn es geht, eine Woche voraus Bescheid wissen. Dann machen wir das natürlich, klar. Vegan werden wir jetzt nicht machen können. Vegetarisch und alle möglichen anderen Restrictions können wir natürlich bedienen.
Okay.
Das ist mir auch wichtig, klar. Also
ist ja nochmal spannend, was man alles quasi in der Vorbereitung bedenken sollte. Also wir haben gerade über Teller geredet, über das Design von Teller. Welche Funktion haben die Teller? Also sollen sie Soße aufnehmen oder nicht? Ist da Brot drauf oder nicht? Mhm. Aber dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also bevor wir uns über Teller Gedanken machen, machen wir uns ja, oder über das Konzept Gedanken machen, wie wird da gekocht, haben wir erstmal einen Raum. Mhm. Und dann füllt man den Raum ja langsam. Wie gehst du da ran? Also du hast jetzt vorhin davon erzählt, dass halt viel Beton da drin ist. Mhm. Das heißt ja auch, man möchte was zum Ausdruck bringen mit den Räumlichkeiten, die man da gestaltet. Wie machst du das?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich ja total umgehauen. Wir haben halt, ich sag mal, der Architekt kam dann mit dem ersten Drawing quasi, so der Idee, nach einem Gespräch mit mir, so was ich denn koche. Er hat mir die gleiche Frage gestellt und ich habe die gleiche lange Antwort gegeben. aber so, dass er versteht, so okay, was passiert denn da kulinarisch? Und die Idee, die uns dann auch gleich allen wirklich, wo wir gesagt haben, ja, das ist super. Also wir gehen quasi von raw zu refined. Ne? Das heißt, wir fangen außen an mit Lehmwänden. Der Boden ist ein Holzboden, ein roher Holzboden. Der ist nur geölt. Das heißt, der wird relativ schnell Patina bekommen, so von den Laufwegen und sowas. Der lebt halt mit uns, mit dem Laden, mit den Gästen. Und dann hast du in der Mitte die Theke aus Beton, die so eine Sandsteinoptik an der Seite hat. Das ist eher eine Skulptur. Also der Künstler Philipp Eirich aus Nürnberg hat quasi mit dem Architekten zusammen diesen Raum kreiert. Das ist fast wie eine große Skulptur oder, also es ist Wahnsinn, wie durchdacht es einfach auch ist, ne? Also genauso durchdacht, wie meine Gerichte sind, sind die Herren an die Konzeption für das Visuelle im Restaurant gegangen. Das ist wirklich super, ne? Also raw, du hast halt wirklich diese Lehmwände, dieses rohe Holz und dann geht's rein und hast du einfach nur Edelstahl und die kleine Küche. Ne?
Und soll sich das dann auch im Essen widerspiegeln?
Das tut's ja generell sowieso, ne, weil wir, ich sag mal, weil wir die Rohstoffe bekommen, ne, und aus den Rohstoffen etwas, wir verfeinern sie und bringen sie auf den Teller. Das war halt das war der Ansatz für den Architekten einfach, ne, und das Ganze quasi auf das Restaurant zu projizieren. Mhm. Ne? Die Teller sind genauso gedacht. Ne? Die Teller haben eine sehr feine, also bis auf die Ecken, die abgebrochen sind. Ne? Das ist so dieses Ruffle raw. Noch. Okay. Ne? Und es ist raw. Und der Rest ist aber sehr fein und schön gemacht eigentlich. Ne? Aber trotzdem haben wir außen, das heißt, es sind eigentlich nur in der Mitte mal glasiert. Das heißt, du hast außen immer noch das Rohe, dieses Raffe so ein bisschen. Ne? So dieses Haptische einfach.
Denkst du quasi Besteck auch konzeptionell?
Wir haben Besteck, das super funktioniert. Schlichtes Besteck, relativ. Das Einzige, was vielleicht noch eine Besonderheit ist, dass ich mache die Buttermesser selber. Das geht auch zurück nach Wyoming, weil ich habe natürlich kein Geld gehabt, um mir in Wyoming für die Pop-ups so kleine Snackteller und so zu machen. Da habe ich von einer Winery habe ich ein altes Eichenfass bekommen oder die Segmente davon und habe mir die zurechtgesägt und habe mir die geschliffen und das waren dann meine Snack Teller quasi. Das gleiche habe ich jetzt hier auch wieder gemacht, nur dass ich auch jetzt noch Buttermesser aus denen quasi geschnitzt habe.
Also du machst die Buttermesser selber, die genau. Butter auch?
Die Butter haben wir im Adler tatsächlich gemacht, habe ich auch in Wyoming gemacht. Jetzt müssen wir den Fokus tatsächlich auf andere Sachen legen, dadurch, dass wir nur zu zweit sind, und kaufen einfach eine schöne Butter. Ja, das Brot backen wir aber noch selber.
Gut.
Ja.
Dann passt es doch.
Ja.
Wenn wir von Atmosphäre reden, reden wir von nicht nur dem Raum, sondern der will ja gefüllt werden mit Gerüchen, mit Licht und mit Klang.
Genau.
Wie gehst du da dran?
Also da sind wir gerade noch am Konzeptionieren. Oder was für uns, sag mal, so ein Knackpunkt ist natürlich ist der Turnover, ne? Also zwischen den beiden Seatings. Wie machst du das, dass die Gäste sich nicht rausgeschmissen fühlen, ne, im ersten Seating? Was gibt's da für eine elegante Art und Weise? Natürlich kommunizieren wir das, na klar. Was ich ganz schön fände, und da arbeiten wir gerade dran, dass wir im Prinzip auch mit Musik und Licht arbeiten in dem Sinne. Das heißt, du hast, wenn die Gäste kommen zum Empfang, hast du einen gewissen, weiß nicht, ich habe da so ein paar Beats im Kopf, die ich ganz toll fände, irgendwie so ein, du hast einen gewissen Beat, der am Anfang läuft mit einer gewissen Lichtstimmung für den Apero, und sobald es dann ins Menü geht, spielt unsere normale Playlist. Und sobald es aber dann wieder...
Wird das dann gemütlicher oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau. Mhm. Also Anfang ist so ein bisschen so vielleicht so ein Oldschool-Hip-Hop-Beat oder sowas, ne? So ein ganz unten so unterschwellig, ne? Mhm. Das Licht ein bisschen heller, so, ne? Empfang, Shampoos, ein paar Snacks irgendwie und dann setzt du dich hin und dann dimmen wir das Licht ein bisschen und dann geht's ins Menü rein mit der normalen Playlist. Und dann, sobald wir aber so Richtung Pettifur gehen, ne? Also wenn die Pettifur serviert sind, der Kaffee geschlürft ist, switchen wir wieder zu dem gleichen Beat. Und das Licht geht wieder wird etwas nicht so ein Putzlicht wie in der Disco, ja, dass ich meinen Besen durchlaufe. Mhm. Aber und ich glaube, dass das unterschwellig dem Gast auch wieder, dann die kriegt so, das war vorhin das und jetzt ist wieder, jetzt ist vorbei. Okay.
So, jetzt haben wir über dein neues Restaurant gesprochen. Das klingt total spannend.
Schön.
Ich würde aber jetzt ganz gerne nochmal so ein paar Stellen abklopfen. Bevor du in die Staaten gegangen bist, hast du ja die Phase, wo du nicht genau wusstest, wo stehe ich, fast aufgehört hättest. Mhm. Hat zwischendurch dann nochmal Momente gegeben, wo dieses Gefühl nochmal hochgekommen ist? Oder hat sich das durch den Kontext Familie, Arbeiten bekommt einen anderen Sinn nochmal komplett geändert?
Mhm. Ein ähnliches Gefühl, aber nicht dieses komplette Aufhören, sondern eher jetzt zum Ende des Adlers. War es dann wirklich so eine Momentaufnahme, wo ich kurz darüber nachgedacht habe, so, wo das noch nicht so spruchreif war mit dem Tisan, ob ich das überhaupt nochmal machen möchte. Also nochmal ins Restaurant und mich nochmal dem voll hingeben.
Ne? Nochmal von vorne anfangen.
Weil das ist ja irgendwie dann das gefühlte sechste Mal, wo du von vorne anfängst und wieder alles gibst. Ne? Das ist halt wirklich so energieraubend. Ne? Natürlich auch sehr, du kriegst natürlich auch viel zurück, ne? Aber du lässt halt sehr viele Federn, ne? Bei solchen Sachen. Der Gedanke war da, wo ich kurz gedacht habe, so, vielleicht ist dann doch wie was, ich meine, kulinarisch konnte ich mich ja dann auch in der Situation, sag ich mal, gibt's ja noch andere Optionen, ne? Also, der erste Gedanke war für mich so, ja, kacke. Ich kann ja nur kochen. Was soll ich denn so, ich kann ja nur, ne? Das war so meine, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann ja gar nichts anderes machen. Und dann öffnen sich natürlich andere Türen hier so mit dem Ahornsirup oder so, ne? Wo du dann merkst so, hey, warte mal, ich kann ja mit dem, was ich, mit meiner Erfahrung und, der Erfahrung, die ich habe, kann ich auch ganz andere Sachen eigentlich machen. Also, die immer noch kulinarisch sind, aber nicht unbedingt, ich muss nicht unbedingt jeden Tag in der Küche stehen, im Restaurant, ne, und jetzt das Ganze irgendwie haben. Das Gefühl war aber, glaube ich, auch gekoppelt mit dem, dass das High vorbei war nach der Schließung. Das erinnert mich noch genau an das Hospoda, wo das Hospoda in New York zugemacht hat. War ich die ersten zwei Wochen danach gesagt, ja, ist doch kein Problem. Cool, machen wir schon. So, und dann nach zwei Wochen irgendwann hat es mich umgehauen. Also dann kam also wirklich so eine leichte Depression, wurde dann einfach wirklich so ein tiefer Fall, ne? Wo du dann einfach merkst, so, ja, kacke. Du bist völlig durch gerade. Also das war so perspektivlos dann, ne? Und das Gleiche hatte ich dann auch wieder nach dem Adler. Also das Ding war zu und dann habe ich gedacht, so, ja, ist doch cool, alles klar, kein Problem. Ja, und dann war der Fall da, ne? Und ich bin jetzt wirklich tatsächlich, Gott sei Dank hatte ich die ganze Zeit diese Planung, wir planen ja das Restaurant quasi schon seit zwei Jahren, also so, Gott sei Dank hatte ich diese Planung immer und immer diese Perspektive, ne? Und aber erst seit gut, würde ich sagen, fünf Monaten bin ich wieder der Alte. Mhm. Dieses Gefühl von, boah, ich kann es nicht erwarten, in dieser Küche zu stehen. Ne? Vorher war es so ein, boah, das ist schon geil, das wird eine tolle Küche. Aber kann ich das gerade? Habe ich gerade die Energie dafür?
Das war dann vorher noch zu weit weg, sehr wahrscheinlich.
Ja, und ich glaube, ich war wirklich, Adler war eine ganz, ganz tolle Zeit, eine sehr erfolgreiche Zeit, aber die hat auch sehr, sehr viel von mir genommen.
Mhm. Und hast du so für dich die Erfahrung gemacht, dass du aufgrund deiner Erfahrung, also schon mal, dass dir was für die Füße gefallen ist, dass du jetzt anders mit Problemen umgehst? Du hast jetzt gerade gesagt, das war jetzt wieder so ein Gefühl.
Ja, aber meinst du, dass ich, meinst du in dem Sinne, von wegen hilfesuchend oder?
Entweder hilfesuchend, aha, oder dass du halt quasi aufgrund deiner Erfahrung schon weißt, ach, damit kann ich umgehen mittlerweile. Mhm. Ich weiß jetzt, dass ich was kann. Es liegt nicht daran, dass ich irgendwas nicht kann.
Ja, das stimmt. Ich sag mal, in der Situation, ja, ich weiß jetzt, was ich kann und ich weiß, dass ich Gott sei Dank auch andere Perspektiven hätte, ne? Wenn ich das denn möchte. Aber in der Situation habe ich mir auch Hilfe gesucht. Mhm. Also letztes Jahr habe ich dann auch mir einen Therapeuten gesucht, der mich da einfach so ein bisschen mit durchleitet durch das Ganze, ne? Durch das Wirrwarr in meinem Kopf von diesem Loch, dieses gefühlte Loch, in dem du dann bist, ne?
Ja, ist auch ja, schwierig. Man gibt alles, dann hast du einen Stern und denkst, super, das ist eine schöne Entwicklung, die jetzt vor mir liegt auch. Nicht nur die hinter mir liegt, sondern die vor mir liegt. Die Perspektiven eröffnet und dann geht's doch anders. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man...
Ich muss auch sagen, das wollte ich vorhin, als der Stern gekommen ist, ne, mit diesem Lebenstraum so und Zielsetzung, als dann der Stern da war, ne, da bin ich danach auch in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen. Also... Ich habe eigentlich gedacht, danach würde ich nur noch mit Konfetti durch die Gegend rennen. Aber irgendwie habe ich gedacht, okay, und jetzt? Und ich wusste perspektivisch, dass wir im Adler nicht Vollgas geben können und weitermachen können. Und dann diese Mischung aus diesen Gefühlen, das war natürlich keine schöne Zeit.
Ne? Aber es hört sich doch jetzt so an, dass du jetzt richtig Gas geben kannst. Also dass alles so nach deinen Vorstellungen läuft. Ne? Also räumlich, konzeptionell. Mhm. Das ist jetzt dein Laden. Also das ist deine Idee, das bist du als Koch.
Genau, genau.
Jetzt müssen wir auch nochmal den Namen erklären. Ich habe mir sagen lassen, dass das was damit zu tun hat, dass du dieses Gericht auch gerne magst.
Also genau, also schau, wir haben so viele schöne Namen gehabt. Der Fips, also der Philipp, der Künstler und ich, ist jetzt auch so zum richtigen guten Kumpel geworden, dadurch durch das Konzept irgendwie, also wie die Leute halt zusammengeführt werden, ne? Und das ist super. Und wir haben uns halt auch auf die Fahne geschrieben, dass wir den Namen entwickeln oder finden, ne? Und eines Abends zum dritten Mal über Namen telefoniert, irgendwie 2 Stunden, und dann habe ich einfach vom August Escoffier das Buch quasi vor mir gehabt, und dann bin ich so die Konsumé-Garnituren durchgegangen, ne? Die französischen Namen irgendwie, und dann ganz zum Schluss in dem Kapitel kam das Tisane de Boeuf, also der Beef Tea. Und dann war für uns beide, hat es Klick gemacht, irgendwie so, boah, Tisane ist doch geil. Irgendwie. Aber Tisane de Boeuf kann man nicht machen, irgendwie, das ist dann zu viel, ne? Weil wir machen ja nicht nur, also wir wollen es nicht so gleich fleischlastig halten, ne? Und ja, so ist der Name entstanden. Ne? Ich liebe Beef Tea, ich bin da voll der Fan von. Und dann haben wir das eingetütet.
Ja, ich finde auch, Escoffier ist ja auch nicht die schlechteste Referenz, ne? Also
kann man nee, ja um Gottes Willen, ja.
René, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg mit dem neuen Restaurant, mit dem Konzept. Und ich freue mich schon drauf, dich dort besuchen zu können und da essen zu können.
Sehr schön.
Danke.
Dankeschön.
Danke für deine Zeit.
Na, ich habe zu danken.